Ich predige über Lukas Kapitel 12, Vers 13 folgende. Lukas Kapitel 12, Vers 13 folgende. Es sagte aber einer aus dem Volk zu Jesus: Meister, gebiete meinem Bruder das Erbe mit mir zu teilen. Er jedoch sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Darauf sagte er zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn einer Überfluss hat, beruht sein Leben nicht auf seinem Besitz. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen: Das Land eines reichen Mannes hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst: Was soll ich tun, da ich keinen Raum habe, wohin ich meine Früchte sammeln kann? Und er sagte: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und dorthin all mein Getreide und meine Güter sammeln und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele Güter auf viele Jahre darlegen, ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Aber Gott sprach zu ihm: Du Tor, in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir, was du aber bereitgelegt hast, wem wird es zufallen? So geht es dem, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist vor Gott. Es geht hier eigentlich um das Stichwort Reichtum. Und ich möchte alle reichen Mitbürger und Mitchristen heute Morgen hier fröhlich begrüßen. Wir haben Erntedankfest und es ist eigentlich ein Fest des Reichtums, was so das Land gebracht hat, was wir importieren konnten als Staat, wobei viele von uns mit Früchten eigentlich keinen direkten Umgang haben, es sei denn, dass sie sie kaufen. Aber ich denke, wir sind nicht nur reich an dem, was die Landwirtschaft produziert in irgendeinem Land oder bei uns, sondern wir sind auch reich an Industriegütern. Wir haben zum Beispiel in dieser Stadt mehrere große Firmen, viele kleine Firmen. Das ist sehr gut und sehr wichtig. Wir sind reich an Dienstleistungen in unserem Land. Wir haben zum Beispiel ein sehr gutes Nachrichtensystem. Wir haben gute Versorgungs- und Entsorgungsleistungen. Wir haben ein gutes Straßensystem. Wir haben eine relativ hohe Bildung. Alles Dinge, die ja eigentlich sehr wichtig sind. Ich war mal in Haiti zu Besuch und schlief dort bei einem Pfarrer in seinem Haus. Der hatte die Bibliothek oben auf so einer Querwand liegen. Das waren 3 oder 4 Bücher. Ich habe meine Bücher noch nicht gezählt, aber ein paar hundert werden es schon sein. Ich weiß nicht, wie viel Sie besitzen. Wir sind reich an Literatur. Wir sind reich an Versicherungen, wie das unser Leben gesichert ist. Jeder von uns hat mindestens 3 oder noch mehr Versicherungen. Eine Krankenversicherung, eine Sozialversicherung, viele eine Hausrat und sonstige Versicherungen, um diesen Reichtum nicht abgleiten zu lassen. Wir sind reich darin, dass wir Urlaub machen können. Und die Eltern der meisten haben früher nie Urlaub gemacht, weil sie kein Geld hatten dazu. Wir haben viele und teure Hobbys, wenn man auf der Autobahn sieht, was Leute alles mit in den Urlaub schleppen, obendrauf oder hintendran, von Pferd und Segelflugzeug und Schiff und was sonst alles, zweites Motorrad und was da alles mitkommt, ein großer Reichtum. Jede Hausfrau ist eigentlich eine Art Maschinistin, die mindestens 10 bis 40 Maschinen in ihrem Haus bedient, allein in der Küche schon über 5, meistens. Ist auch ein Reichtum. Jetzt könnte man das noch ausschmücken in vielen Beziehungen. Unsere Wohnungen sind meistens sehr schön und gut eingerichtet. Wir sind richtig reiche Leute und es wäre gut, Gott darüber zu loben und ihm dafür zu danken, dass wir reich sind. Die Geschichte, um die es hier geht, mit Jesus, handelt von Reichtum. Das ist ein Mann, der fühlt sich um seinen Reichtum betrogen. Nämlich sein Bruder hat ihn bei dem Erbe irgendwie übervorteilt, übers Ohr gehauen. Und er geht zu Jesus als Zeichen seines Vertrauens und sagt: Meister, hilf mir, ich möchte mein Erbe kriegen. Sag doch meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilt. Das heißt, er räumt Jesus mehr Gewicht ein bei seinem Bruder, als er selbst hat. Das ist ja eigentlich ein Vertrauenszeichen. Damals war es möglich, dass man zu so einem religiösen Führer ging und ihm seine Probleme sagte, als Zeichen des Vertrauens, und er half einem dann, so gut er konnte. Es war also ein Zeichen des Vertrauens, dass hier jemand zu Jesus ging und sagte, hilf mir in der Erbfrage. Interessant ist, dass Jesus hier als Heiland der Entrechteten gilt. Und viele Entrechtete heute berufen sich auf ihn. Aber diesem Entrechteten hier hilft er überhaupt nicht. Er sagt, wer hat mich denn schon zum Richter eingesetzt? Richter ist ja ein öffentlich-gesellschaftliches Amt. Oder zum Erbteiler. Bin ich nicht. Das heißt, Jesus lässt sich nicht einspannen, damit irgendjemand sein persönliches Recht durch ihn einklagen kann. Es ist hochinteressant, weil Jesus ja heute von vielen Gruppierungen benutzt wird, um ihre Menschenrechte durchzudrücken. Jesus hat zum Beispiel zu der wichtigsten sozialen Frage damals, zumindest habe ich in der Bibel nichts darüber gelesen, nichts gesagt. Zu der Sklavenfrage, er hat nicht für das Recht der Sklaven gekämpft, dass sie endlich frei werden, habe ich nicht gelesen. Aber er hat für das Recht von Sklaven gekämpft, dass sie endlich frei werden. Und zwar die Sklaven der Sünde, die hat er befreit. Und er hat gesagt, es ist gut, wenn ich euch löse von diesen inneren Bindungen eures Herzens an Dinge, die nicht gut sind für euch. Und diese Sklaverei, die hat er gerne beseitigt und hat viele Menschen befreit. Und diesem Mann hier macht er klar, dass er eigentlich gerade dabei ist, so ein Sklave zu sein. Und zwar ein Sklave des ihm entkommenen Reichtums. Dass er innerlich gebunden ist an diesen Reichtum. Und deshalb erzählt Jesus diese Geschichte von einem reichen Mann, der ein gutes Wirtschaftswachstum hatte auf dem Acker seines Berufes und dann zusah, wie es weitergeht. Er erzählt von diesem reichen Kornbauern. Es war ein Mann, der war fleißig, er war ehrlich, er war erfolgreich. Und hinterher sagt Gott zu ihm, du Tor, er war dumm. Ein Tor ist jemand, der dumm ist, der die Realitäten nicht richtig einschätzen kann. Also ein Mann, der fleißig war, ehrlich, erfolgreich und in Gottes Augen ein Tor, dumm. Ja, was war bei diesem Mann eigentlich Besonderes? Er hatte einen reichen Ertrag. Er hatte so viel, dass seine jetzigen Scheunen, seine Wirtschaftsflächen nicht ausreichten, um das aufzunehmen. Und dann überlegt er, was ja heute viele tun, reißen wir es ab, machen es größer. Finde ich großartig. Wirtschaftswachstum ist eigentlich das, was alle wollen, egal zu welcher Partei sie gehören, wenn auch auf unterschiedliche Vorschläge hin. Und dann heißt es bei diesem Mann, er dachte bei sich selbst. Und da fängt die Katastrophe an. Er dachte bei sich selbst. Viele von uns lesen die Bibel jeden Tag. Das finde ich ausgezeichnet. Aber immer, wenn man an eine Stelle kommt, wo es hieß, er dachte bei sich selbst, fängt irgendetwas Ungutes an. Ob das ein König David ist, der bei sich selbst dachte, oder irgendjemand anders, es wird gewöhnlich nicht gut, was dabei rauskommt. Statt mit Gott zu reden, was hast du vor? Ich fühle mich jetzt so überwältigend reich. Was hast du vor mit mir und mit all dem, was ich besitze? Dachte er bei sich selbst. Und dann dachte er nicht nur bei sich selbst, sondern er sprach auch mit sich selbst. Er redete mit seiner eigenen Seele. Weil er jetzt gute Pläne hat, die Häuser größer zu machen, sagte dann, Seele, iss, trink, sei guten Mutes. Du hast Vorräte, praktisch auch Sicherung für viele Jahre. Hier taucht 6-mal das Wort Ich auf in diesem kurzen Abschnitt. Ich, 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 ich. Und dann das Wort Mein. Meine Früchte, meine Scheune, mein Ertrag, meine Seele. Es war nett, in einer Schule gibt es ja manchmal so Fragen, die Lehrer Schülern stellen und eigentlich sollten sie beantworten können. Und zwar wurde gefragt, es gibt so Pronomen, was das Wort Mein für ein Pronomen sei. Und da fischte einer so in seinen Fremdwortskala herum und sagte, mein ist ein Aggressivpronomen. Er hatte leicht daneben gegriffen, es klang ganz ähnlich, es ist ein Possessivpronomen, aber er sagte ein Aggressivpronomen und vielleicht hatte er recht, ohne es zu wissen, dass dieses mein aggressiv sein kann gegen Gott, aggressiv sein kann gegen die Umwelt. indem man Dinge festhält, die man ruhig ein Stück öffnen könnte, auch für andere. Wir sind reich, wir haben Butterberge, die uns viel kosten. Wir haben jährlich viele Millionen Tonnen Obst, die wir vernichten müssen, und es kostet Millionen D-Mark. Wir haben ungeheuren Reichtum. Aber es ist die Frage, ob es geteilt wird, geöffnet wird für Gott. Viele Leute setzen Besitz und Glück im Leben gleich. Und es ist eine Gleichung, die nicht aufgeht. Besitz und Glück ist nicht immer dasselbe. Junge Menschen denken noch weniger an den Besitz von Geld, obwohl das auch schön ist, wenn sie es haben. Manche bedenken mehr an Besitz von Freundinnen, von irgendwelchen kleineren Dingen. Aber Besitz, meint jeder, macht ihn glücklich. Je mehr er hat, je mehr er will. Die ganzen Verbrechen, die wir haben, sind Wohlstandsverbrechen. Es sind keine Armutsverbrechen, die wir haben. Wohlstandsverbrechen. Man sagte früher, wenn eine Tonne Weizen in ihrem Preis steigt, steigt die Kriminalität mit, prozentual parallel. Könnte man bei uns auch sagen, dass einfach dieser Hang nach Lebenserfüllung, nach Glück durch Geld auch das Verbrechen mehrt und den Betrug. Ja, die Frage ist bei diesem Mann, er sieht seinen Ertrag nicht in Verbindung mit Gott. Das ist ein größter Fehler. Er sieht nur seinen Ertrag. Er hat außer den gefüllten Scheunen sonst keine nennenswerten Werte im Leben. Und er sieht keine soziale Verpflichtung seines Eigentums. Er behält alles für sich selbst. Er denkt nicht an andere. Insofern könnte man die drei Fragen an uns stellen. Sehen wir Gott hinter unserem Reichtum und loben ihn darüber? Haben wir Werte, die über diesen Reichtum hinausgehen, und teilen wir ihn mit anderen? Es ist interessant, dass ältere Menschen immer sagen, es ist eine Sünde, Brot wegzuwerfen. Es ist klar, das ist eine Erfahrung, die aus der Zeit des Krieges oder danach kommt, wo man sich freute, überhaupt etwas zu essen zu haben. Es ist eine Sünde, Brot wegzuwerfen. Aber die wenigsten denken daran, dass es mindestens genauso eine Sünde ist, ihre Lebenszeit ohne Gott zu verbringen und damit ihre Zeit tot zu schlagen, ohne Gott. Das ist mindestens genauso schlimm. Den Missbrauch an Zeit, den falschen Einsatz von Geld. Manche wissen gar nicht, was sie mit ihrem Geld tun sollen. Und dann legen sie es immer wieder irgendwo an. Jesus sagt diesem Mann, so geht es dem, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist vor Gott. Deutschland ist ein ganz, ganz, ganz armes Land. In der westlichen Welt ist es das Land, das am wenigsten Missionare hinausschickt. Am wenigsten Menschen, die bereit sind, in andere Kulturen zu gehen, um dort die Liebe Gottes durch Jesus zu bezeugen. Die am wenigsten Geld für solche Dinge spenden, am wenigsten bereitstellen dafür. Meistens wird es für sich verbraucht. Dieser Mann hier war eigentlich sehr vernünftig. Er dachte an die Zukunft und sicherte sich. Aber er war unvernünftig, weil er nicht die letzte Grenze mit einbezog und nicht darüber hinaus dachte, wie geht's weiter. Ich will nochmal das Thema der Schule bringen. Ich denke, dass die Einzelnen in der Schule unterschiedlich gut oder schlecht oder besser wurden und waren. Manchmal darf man irgendwo einen Aufsatz schreiben. Und da gibt es ab und zu mal eine unfreundliche, unerfreuliche Überraschung. Da hat er einen tollen Aufsatz geschrieben über irgendein Thema. Und da steht unten drunter, Thema verfehlt, 6. Das heißt, er hat irgendwas Tolles geschrieben, hat aber mit dem Thema nichts zu tun. Er hat das Thema nicht erfasst. Und deshalb ist alles Tolle, was er geschrieben hat, absolut wertlos. Dieser Bauer hier hat in dem Aufsatz seines Lebens sein Thema verfehlt. Das Thema, über das er schrieb und arbeitete, war Selbstsicherung, Wohlstand, Erfolg, Glück. Das war sein Lebensthema. Aber das Thema, über das er hätte schreiben sollen, war ein ganz anderes. Es war Ehre Gottes. Der Lebenssinn, nämlich das Lebensthema, ist die Ehre Gottes. Darüber hätte er schreiben sollen in seinem Leben. Darüber hat er gar nichts geschrieben. Und deshalb hat er sein Thema verfehlt. Und das ist schlimm, wenn jemand das Lebensthema verfehlt. Wenn er irgendetwas in den Mittelpunkt stellt, aber nicht die Ehre Gottes. In der Bibel steht, dass wir reich sein sollen bei Gott. Und das wäre jetzt die Frage, wie werde ich bei Gott reich? Wie werde ich bei Gott reich? Es wäre gut, darüber nachzudenken. Ich will ein paar Dinge sagen, was die Bibel über Reichtum erzählt. Wir können reich werden an guten Werken. Gute Werke. Was ist ein gutes Werk? Muss man sehen, das kann ganz verschieden sein. Es kann in der eigenen Familie anfangen oder darüber hinausgehen. Für ältere Menschen können gute Werke Gebet bedeuten. Beten ist die wichtigste Form der Mitarbeit in einer Gemeinde. Viele ältere Menschen sagen, mein Leben ist wertlos geworden, ich kann nichts mehr tun. Ich verstehe das sehr gut, aber beten kann jeder, wenn er es möchte. Und Gebet ist die wichtigste Form der Mitarbeit in einer Gemeinde. Eine Gemeinde wird kaum mehr Wirkung haben, als ihr Gebet vorbereitet hat. Gute Werke kann natürlich auch sein, dass ich mit meinem Geld Sinnvolles unterstütze. Ich freue mich, dass in Deutschland doch einiges gespendet wird. Es könnte sehr viel mehr sein. Aber es ist gut, Sinnvolles zu unterstützen. Das heißt, Werke, in denen Menschen Gottes Liebe kennenlernen, zu unterstützen. Wir haben zum Beispiel ein Missionskonto, durch das wir 6 Missionare unterstützen. Es ist gut, wenn sich mehr Menschen daran beteiligen. Vielleicht können wir einen 7. bitten, hierher zu kommen, um ihn auch zu unterstützen im Gebet und finanziell. Gute Werke können ganz verschieden sein. In der Bibel steht, es sei wichtig, zur Erbauung der Gemeinde reich zu werden. An der Stelle ist die Frage, wie reich bist du? Arbeitest du mit an der Erbauung deiner Gemeinde? Ist nicht gedacht hier an die Gebäude oder so, sondern an den inneren Aufbau. Bist du bereit, innerlich, geistlich, persönlich, zeitlich mitzuarbeiten? Der Paulus sagte mal, er sei arm, würde aber viele reich machen. Bist du jemand, der andere reich machen kann, dadurch, dass er sie in Verbindung bringt mit dem Reichtum Gottes, mit dem Reichtum an Sinnerfüllung, mit dem Reichtum an Vergebung, mit dem Reichtum an Hoffnung, mit dem Reichtum an Führung Gottes? Das wäre gut. Wir sollten reich werden in der Liebe. Das ist sicher wichtig für uns alle. Eine Gemeinde, sagte Jesus, ich weiß deine Armut, du bist aber reich. Und es ist erstaunlich, dass viele Gemeinden in der dritten Welt ganz arm sind, aber viel reicher als wir. Ich denke an einen Bekannten, der in Äthiopien war vor etlichen Jahren, und er sollte dort in einem Gottesdienst predigen. Und vorher haben die so aufgerufen zu einer Kollekte, weil sie ja ihre Leute alle selbst bezahlen, alles selber machen, und Geld haben die fast gar keines gehabt. Und da hatten sie so eine große Kuhhaut ausgebreitet, und da haben sie erst das bisschen Geld, was sie mitgebracht hatten, draufgeworfen. Später kamen sie nochmal, und dann hat ein Mädchen zum Beispiel hat ihre Schuhe da draufgelegt, für irgendeinen Prediger oder so, wobei es vielleicht die einzigen waren, die sie besaß. Und dann haben sie noch Tiere oder Eier oder so etwas mit draufgetan, und dann kamen sie später noch ein drittes Mal und haben sie Zettel draufgetan, wo drauf stand, was sie versprechen, bis zum nächsten Mal bereitzustellen. Und dieser Bekannte von uns schämte sich. Er sagte, ich sitze hier mit meinem schönen weißen Hemd, gute Hose, daneben liegt noch ein Fotoapparat, schöne Uhr. Ich bin nicht reich, aber im Vergleich zu diesen Leuten hier bin ich steinreich. Ich habe nämlich nicht nur ein Hemd, ich habe ganz viele. Ich habe nicht nur eine Hose, ich habe ganz viele. Aber die geben das, was sie haben, zur Ehre Gottes. Und hinterher hat er trotzdem gepredigt, obwohl er eigentlich dachte, die Leute haben mir gepredigt. Ja, ich lerne durch die viel mehr über die Liebe Gottes, als ich ihnen sagen kann. Ich freue mich, wenn Menschen reich werden bei Gott. Und es wäre gut, darum zu beten, dass wir selbst reicher werden. Das geht in den finanziellen Bereich, in den Einsatz der Zeit, in die geistigen Interessen und in die Beziehung zu Menschen. Wenn ich das zusammenfasse, war der Einstieg Reichtum. Wir alle sind sehr reich. Und das Stichwort der neuen Armut ist ein schönes Stichwort, aber vielleicht ein bisschen flach gedacht. Wir sind alle sehr reich. Es ist nur die Frage, ob ich über diesem Reichtum Gott sehe, ob ich Werte habe, die über den materiellen Reichtum hinausgehen und ob ich ihn mit anderen teilen lerne. Der Fehler dieses Mannes, der Jesus als Erbteiler einsetzen wollte, war der, er wollte ihn einspannen für sich selbst. Und Jesus versuchte ihm klarzumachen, du bist schon eingespannt, nämlich in deine Sorge nach Reichtum. Lass dich ausspannen aus dieser Sorge nach Reichtum und einspannen in diesen Reichtum Gottes. Dann hast du mehr davon. Jesus hat Sklaven befreit, nicht die sozialen Sklaven seiner Zeit, sondern die Sklaven der Sünde, die innere Bindung hatten, die hat er befreit und hat ihnen geholfen, loszulassen. Der Fehler dieses Mannes war der, dass er das Aufsatzthema seines Lebens verfehlt hat. Er hat ein falsches Thema bearbeitet. Sein Thema hieß Selbstsicherung, Selbstverwirklichung, statt des gottgestellten Themas Ehre Gottes als Lebenssinn. Und es wäre gut, wenn wir dafür beten, dass mehr Leute das richtige Thema ihres Lebens entdecken und wenn wir dafür beten, dass wir bei Gott reich werden durch den Einsatz unseres Geldes, unserer Zeit, unserer Fantasie und unserer Liebe für ihn. Und insofern würde ich uns wünschen, dass wir eine reiche Gemeinde werden. Die Bibel, soweit ich das verstehe, das möchte ich noch sagen, hat nichts gegen Reichtum, auch nichts gegen Freude am Reichtum. Nur, es ist gut, in Beziehung zu Gott zu sehen. Ich lernte kurzfristig einen Mann kennen, der 24 Hotels besitzt. Er sagte, wenn es Gott mir erlaubt, Millionär zu sein, will ich Millionär sein. Und er war es ja. Ich habe da kein schlechtes Gewissen dabei, warum auch? Ich arbeite nach völlig wirtschaftlichen Gesichtspunkten in diesen Hotels. Das heißt, als Christ lasse ich da nichts durchgehen oder so. Ich kontrolliere die Leute, ich leite sie an. Aber ich setze meinen Gewinn ein, und der war sicher nicht klein, für Gott. Ich unterstütze ganz viele Mitarbeiter in vielen missionarischen Werken. Ich finanziere Schulungen und andere Dinge. Und das finde ich gut, seinen Reichtum einzusetzen für Gott. Jetzt nicht ein schlechtes Gewissen zu haben, sondern Gott zu loben. Aber auch zu sagen, Herr, nimm du es und setz es ein für dich, damit mein Leben dich ehrt. Und der größte Reichtum, den wir haben können, ist der, Gott zu ehren mit Jesus im Leben.